Ja, schön, euch zu sehen. So gedacht, so vor dem Urlaub, das wird nicht so besonders voll, aber durch die Gäste und so, doch, finde ich schön. Ich muss vielleicht ein paar Vorworte sagen, bevor ich anfange. Ich habe aus Zeitgründen nicht so viel Zeit gehabt, die Predigt vorzubereiten. Das hat zwei Dinge zur Folge. Als erstes, ich habe keinen Hauskreiszettel gemacht, bis jetzt immer noch nicht, aber ich will den heute noch machen und dann schicke ich den noch rum. Und das Zweite ist, ich habe heute keine Präsentation. Werdet ihr eine Predigt zuhören können, die ohne Präsentation ist? Könnt ihr das noch? Ja? Aber ich werde nicht ganz ohne den Einsatz eurer Fantasie predigen. Das sage ich euch schon mal vorweg. Also ihr werdet gleich gefordert sein, nachzuvollziehen, was ich hier sage. Das sagt er sowieso bei jeder Predigt. Aber gut, ich würde gern beten am Anfang und dann einsteigen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du uns es gegeben hast, damit wir wirklich davon profitieren. Und es ist nicht nur, um unseren Verstand anzureichern und irgendwie unser Wissen zu vermehren, sondern es geht darum, dass da Leben bei rauskommt, dass du es transformierst in unseren Herzen und wir ein anderes Leben leben. Herr, dein Wort soll uns lebendig machen und darum bitte ich dich, dass dein Wort uns heute lebendig macht oder ein Stück mehr lebendig macht, als wir schon sind, Herr. Darum bete ich in deinem Namen. Amen. Ich würde gerne anschließen an die Predigt von dem Michael Winkler, nun waren nicht alle da, ist auch nicht so wichtig, aber der hat einen Punkt herausgegriffen und auf den will ich ein bisschen mehr eingehen und das ist der Punkt der Identität. Ja, Identität. Wie sehen wir uns? Und was glauben wir, wer wir sind? Ja. Also normalerweise ist das ja so, dass Identität uns von außen zugesprochen wird. Also wir kriegen schon als Kinder gesagt, ob wir was gut machen oder schlecht machen, wer wir sind, wie wir sind. Schubladen werden relativ schnell bedient. Und wir fangen an, die Dinge zu glauben, die über uns gesagt worden sind. Unser Bewusstsein über uns selber ist sehr stark davon geprägt, was andere über uns sagen. Insbesondere, wenn wir Kinder sind. Und den ganzen Kram, der uns gesagt worden ist, sei er positiv oder sei er negativ, den schleppen wir mit in unser Erwachsensein hinein. Und wir denken wirklich, wir sind so, wie die anderen sagen, dass wir sind. Was wir lernen dürfen, ist, dass wir anfangen, Gott zu glauben, dass wir sind, was er sagt, wer wir sind. Und das ist oft ein großer Unterschied zu dem, was wir bislang gehört haben. Und es ist manchmal sehr mühselig, dass sich dieses Bild von einem selber verändert. Und deswegen sollten wir da auf Gott hören. Und ein bisschen geht es heute um diese Identität. Warum ist das so wichtig, dieses Thema? Das ist so wichtig, weil die Art und Weise, wie wir leben, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir unser Leben gestalten, hängt sehr stark davon ab, was wir über uns selber glauben. Was wir glauben, wer wir sind. Und wenn wir ein gutes Bild von uns haben, dann können da gute Dinge bei rauskommen. Und wenn wir ein schlechtes Bild von uns haben, dann wird es schwierig, ja? Und ich möchte heute eine Sache so hineinsprechen und das ist, du bist ein Geschenk. Du bist ein Geschenk. Oh, sag mal. Okay, gut, habe ich schon mal gehört, alles klar, fertig, weiter. Nein, mir geht es heute darum, da mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Ich habe gerade gedacht, als die Kindergottesdienstmitarbeiter hier mit den Kindern rausgegangen sind, habe ich gedacht, welches Geschenk für die Kinder sind diese Mitarbeiter? Welches Geschenk, welche Möglichkeit, dass durch diese Mitarbeiter die Liebe Gottes zu den Kindern kommt. Und ich bin sehr dankbar dafür, wollte ich einfach mal hier so spontan dazu sagen. Ich möchte heute, dass wir einen Brief von Paulus vollständig lesen. Ganz. Also ihr müsst tapfer sein. Ja? Ich habe mich gefragt, unter welcher Überschrift dieser Brief stehen könnte. Also ich habe den ganz gelesen. Und ich tue mich schwer mit Lesen, ich gebe das zu, aber ich habe ihn ganz gelesen. Und wir werden ihn auch ganz lesen. Ja, welche Überschrift? Und ich glaube, die Überschrift darüber ist, Menschen und sich selbst als Geschenk Gottes anzusehen. Das würde ich mal so als Überschrift über diesen Brief setzen. Und ich würde euch ermutigen, einfach zuzuhören. Oder vielleicht können wir den Brief auch, Ben, an die Wand werfen. Das ist der Brief des Paulus an den Philemon. Kannst du da mal die Schlachterübersetzung nehmen? So, anschnallen und aufpassen. Ich fange einfach schon mal an. Paulus, ein Gefangener Jesu Christi und Timotheus, der Bruder, an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter, und an die geliebte Appia und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus. also der hatte eine Hauskirche, der Philemon. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott und gedenke allezeit an dich in meinen Gebeten, weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast, und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen, damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus, für Jesus Christus wirksam werde durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Erster Hinweis, er möchte gerne, dass der Philemon erkennt, was alles Gutes in den Menschen ist. Damit die Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Jesus Christus wirksam werde durch die Erkenntnis alles Guten, das in euch ist. Denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen. Denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. So, jetzt kommt der Kernansatz oder Anlass für diesen Brief. Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, also dir eine Anordnung zu geben, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen. In dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus, der jetzt auch ein Gefangener Jesu Christi ist. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus. Onesimus ist nicht körperlich gezeugt worden, nicht, dass man das falsch versteht, sondern im Glauben. Der hat ihn zu Jesus geführt. Und dieser Onesimus, der war dir einst unnütz, jetzt aber ist er dir nützlich und mir ist auch nützlich. Ich sende ihn hiermit zurück. Also der Onesimus scheint ein Sklave von dem Philemon gewesen zu sein, der abgehauen ist und irgendwie auf Paulus gestoßen ist und sich dann durch Paulus zu Jesus gewendet hat. Ich sende ihn hiermit zurück, du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene in den Fesseln, die ich um des Evangeliums willen trage. Also zeitlich muss man sich vorstellen, der war wahrscheinlich in Ephesus im Gefängnis. Das ist nicht die Zeit, wo er in Rom im Gefängnis ist, weil dann hätten die einen entflohenen Sklaven sofort gefunden. Also wahrscheinlich war das in Ephesus. Und er hat also den Onesimus als jemanden erkannt, der ihm echt dient. Und er hätte ihn eigentlich gerne bei sich behalten. Vers 15. Denn vielleicht ist er darum auch eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern, was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Also sowohl praktisch als auch geistlich, sag ich mal. Wenn du mich nun für ihn hältst, also wenn du ihn so annimmst, als wäre ich es, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst. Genau. Wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder dir etwas schuldig ist, so stelle es mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig, ich will es erstatten. Ich weiß nicht, ob der Onesimus von Philemon abgehauen ist und noch in die Kasse gegriffen hat und noch was hat mitgehen lassen. Man könnte es daraus schließen. Paulus sagt auf jeden Fall, ich werde das erstatten. Wenn er dir was schuldig geworden ist, ich werde es erstatten. Ich will ja nicht davon reden, dass du auch selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, lass mich von dir Nutzen haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Vers 22. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Jesus Christus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade des Herrn Christus sei mit eurem Geist. Amen. Jo. Also, wir lesen, dass es dem Paulus in seinem Brief an den Philemon vorrangig um den Onesimus geht. Und dass der Philemon den zurücknimmt mit viel Gnade und ihn anders sieht als vorher. Anfänglich wird der Onesimus beschrieben als nützlich. Er ist dir nützlich gewesen. Er ist mir nützlich gewesen. Er wurde identifiziert. Seine Identität war die eines Sklaven. Und ein Sklave muss nützlich sein. Da muss ich profitieren von. Sonst, ne, mein Sklave, der muss doch schon was tun, was mir zum Vorteil ist. Sonst brauche ich den nicht. Ja. Und das sehen wir in Vers 10. Dann sagt der Paulus, aber ich möchte gerne, dass du ihn anders siehst. dass du ihn jetzt als Bruder siehst und nicht mehr als Sklaven. Also dieser Blick weg vom Nützlichen oder Unnützlichen hin zum Herzlichen und zum Brudersein. Und das ist dieser Geschenkblick, sag ich mal. Das ist dieser Blick zu sagen, er ist dir ein Geschenk von mir, ich schicke ihn dir zurück, aber ist auch ein Geschenk von Gott. Das ist die eine Seite des Blicks auf andere Menschen als Geschenk, selbst wenn sie Fehler gemacht haben oder uns geschadet haben. Also wir sind auch hier durch diesen Text immer wieder herausgefordert, die Leute, die uns eigentlich Schaden angerichtet haben, trotzdem noch als Geschenke anzusehen. Es fällt nicht immer leicht, aber das ist die Herausforderung. Einen inneren neuen Blick auf Menschen zu bekommen. Die zweite Seite ist aber die, und da bin ich eigentlich als erstes drauf gestoßen, das ist der Vers 22, bereite zugleich eine Unterkunft für mich vor, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch wieder geschenkt werde. Der Paulus sieht sich selbst als ein Geschenk an diese Hauskirche vom Philemon. Und er sagt, ihr betet dafür, dass ich wiederkomme und ich bereite schon mal alles vor, ne, macht mir schon mal ein Bett klar, damit ich euch wieder geschenkt werde, damit ich euch wieder zum Geschenk werde. Welch Selbstverständnis. Der Paulus hat überhaupt kein Problem damit gehabt, zu sagen, ich bin ein Geschenk an euch. Ist das jetzt gutes Selbstbewusstsein oder ist das Arroganz? Das klingt ja schon fast so, so nach dem Motto, euch kann nichts Besseres passieren, als dass ich zu euch komme. So ein bisschen klingt das so. Aber wir werden sehen, wenn wir uns da weiter mit beschäftigen, das ist eine Haltung, die kann auch sehr stark von Demut geprägt sein. So, also du bist ein Geschenk. Und das ist ja auch oft die Aussage von anderen Menschen an uns, wenn wir ihnen irgendwie nützlich geworden sind. Dann sagen sie, oh Gott, du bist ein Geschenk Gottes, ey, dass du jetzt da bist und mir jetzt hilfst und so. Wunderbar, vielen Dank. So. Aber eigentlich geht es nur darum, dass sie davon einen Vorteil gehabt haben. Ja, und manchmal fühlt man sich doch dann ein wenig ausgenutzt. Und ihr merkt, das mit dem Geschenksein hat so seine zwei Seiten. Ist so eine Sache. Man könnte ja auch zu Recht behaupten, die Humanisten sagen nichts anderes. Auch ein Humanist würde sagen, der würde der Aussage zustimmen, ja, ein Mensch ist ein Geschenk an die anderen Menschen. Würde ein Humanist auch sagen. Was er nicht so richtig weiß oder richtig sagen würde, ist, dass hinter dem Geschenk ein Geber steckt. Denn ein Geschenk ohne jemand, der es verschenkt, ist es eigentlich kein Geschenk. Und der Begriff wird dann so ein bisschen sinnentleert. Ich glaube aber auch, dass wir anders ein Geschenk sind, als nützlich zu sein. Du bist eben nicht nur ein Geschenk, sondern du sollst ein Geschenk Gottes sein. Und dieses Geschenk Gottes unterscheidet sich grundsätzlich von der Tatsache, wie Menschen sich gegenseitig helfen und füreinander da sein können. So rein menschlich eben. Und das will ich euch jetzt gerne mal nahebringen. Gott möchte nämlich Folgendes machen. Er möchte in dein Herz kommen und er möchte sich selber verschenken durch dich. Er will selbst zum Geschenk werden durch dich. Er möchte sozusagen mit dir einen Pakt machen, dass ihr sozusagen gemeinsam ein Geschenk seid an diese Menschen. Also nicht nur du als Person bist ein Geschenk, sondern Gott in dir will sich durch dich verschenken an diese Welt. Das ist eine völlig andere Qualität als das, was ein Humanist jemals sagen könnte. Hier verschmelzen sozusagen Verpackung und Inhalt. Es klingt ein bisschen despektierlich, gebe ich zu, ist ein bisschen unfreundlich zu sagen, wir sind nur die Verpackung, das eigentliche Geschenk ist Gott in uns. Aber ein bisschen ist es so. Und im letzten Endes geht es auch nicht so sehr um die Verpackung. Es geht um den Inhalt. Ja? Ich weiß, dass das Bild hinkt und dass wir uns vielleicht als Verpackung minderwertig fühlen, aber ich wollte das einfach mal demonstrieren. Ich habe ja auch gesagt, Inhalt und Verpackung müssen verschmelzen. Ja? So, ich habe euch jetzt mal hier zwei Geschenke mitgebracht. Und dieses Geschenk ist verpackt. Ja? Und was machen wir normalerweise mit einer Verpackung? So, wir machen das auf. Ja. So, das wird schon mal aufgerissen, weil man so ungeduldig ist. So. So, das ist schon mal der erste Teil der Verpackung, das fliegt schon mal weg. So, jetzt haben wir hier noch mehr Verpackung. Aha. Okay, hier ist also der Inhalt drin. In diesem Fall eine wunderschöne Sonnenbrille. Hat aber nichts zu sagen. So, was mache ich jetzt hiermit? Ich mache normalerweise Folgendes, dass ich das so öffne und so zusammendrücke und dann passt das so wunderbar ins Altpapier. Macht ihr auch, ne? So. Dann kommt das also ins Altpapier. So, hat die Verpackung jetzt noch irgendeinen Wert? Nein, wir schmeißen sie weg. Sie wird zerrissen, sie wird weggeschmissen und so weiter. Und glaub mir, Menschen behandeln Menschen so wie Verpackung. Wir fühlen uns manchmal so wie so eine Verpackung. Aber das ist überhaupt nicht das, was Gott will. Sondern er möchte, dass wir verschmelzen mit ihm als dem Geschenk. Also, ich habe euch mal eine andere Verpackung mitgebracht. Wie sieht die aus? Edel, ne? Eine edle Verpackung. So. Das ist die Verpackung von meinem neuesten Handy. So, und wenn die Handys verkaufen heutzutage, oder ihr könnt auch was anderes nehmen, es gibt Parfümflaschen, da ist die Verpackung schöner, als der Inhalt riecht. Ja, das ist Matthias gestaltet, glaube ich, sowas, ne? Oder du musst dich irgendwie damit beschäftigen, dass Produkte gut vermarktet werden. War das richtig? Habt ihr das richtig in Erinnerung? Ja, okay. Also, es gibt Leute, die beschäftigen sich bei der Vermarktung von Produkten um nichts anderes als um eine edle Verpackung. Weil die edle Verpackung hinweisen soll auf die Qualität des Produktes, die da drin ist. Das ist zum Beispiel bei Handys fast immer so. Oder Parfümflaschen sind mir eben auch eingefallen. So, und die schmeiße ich nicht weg, die Verpackung. Warum schmeiße ich die nicht weg? Weil ich finde, diese Kombination, dieses Passgenaue, dieses edle, haptische, dieses, was man so schön anfassen kann, diese Oberfläche und so weiter, all das führt dazu, dass ich finde, Verpackung und Produkt gehören irgendwie zusammen. Und wenn ich mal mein Handy irgendwie weiterverkaufen will, dann ist es cool, wenn ich die Verpackung noch habe. Ja? Also hebe ich die auf jeden Fall auf, die gehen nicht ins Altpapier. Ja? Und so seht ihr, dass man sehr unterschiedlich mit dieser Tatsache, wenn man über Geschenke nachdenkt, darüber nachdenken kann, was ist mit der Verpackung, was ist sozusagen mit uns und was ist mit dem Christus in uns. Und ich glaube, die Absicht Gottes ist nicht die, dass Verpackung und Inhalt getrennt werden. Also was diese Art des Geschenks anbetrifft, dass du ein Geschenk bist an diese Welt, will Gott niemals den Inhalt und die Verpackung trennen voneinander, sondern er will sie verschmelzen. Etwas Besonderes an dir als Verpackung, ah ja, es klingt irgendwie heftig, aber ist egal. Ist nämlich, dass es gibt keine andere Verpackung wie dich. Du bist einmalig. Gott hat sich entschieden, in dir zu wohnen und möchte gerne sich verschenken durch dich in diese Welt auf eine einzigartige Art und Weise. Es gibt keine andere Art, wie dieser Mensch, wie dieser Welt Gott kundgetan wird. Keine wiederholte Art wie durch dich. Es gibt dich nur einmal. Es gibt dich nur einmal so, wie du bist. Mit all deinen Qualitäten, mit all deinen Schwächen und so weiter. Aber Gott hat sich entschieden, da möchte ich rein. Und da möchte ich doch noch zwei, drei Sätze zu verlieren, wie es denn dazu kommt. Vielleicht Folgendes. Jesus hat dieses Verschmelzen mal so beschrieben. Der sagt in Johannes 14, Vers 20, wenn der Geist kommt, wenn der Geist Gottes uns erfüllt, an jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich im Vater bin, ja, und ihr in mir und ich in euch. Also wenn das nicht eine schöne Beschreibung von Verschmelzen ist, dann weiß ich auch nicht, was man sagen soll. Und jetzt ist die Frage, wie kommt denn Gott in unser Herz? Wie kommt denn Gott in unser Herz? Wie wird denn dieses Paket als Verpackung mit Inhalt geschnürt? Sodass wir nicht nur ein rein menschliches Geschenk sind mit unseren Nettigkeiten und Freundlichkeit und all unseren guten Charaktereigenschaften an diese Welt, sondern dass Gott sich durch uns verschenken kann. Es braucht also etwas zwischen dir und zwischen Gott. Und so wie der Paulus dem Philemon bittet um Einverständnis, er sagt, ich wäre in der Lage gewesen, dir anzuweisen, nimm den Onesimus zurück, behandle ihn vernünftig, zack, fertig. So. Genauso, und er sagt, nein, ich bitte dich darum, ich möchte dein Einverständnis haben. Genauso verhält sich Gott gegenüber. Gott wird nicht sagen, ich könnte es anordnen. Ja, Gott könnte es anordnen, ich will in dir wohnen, ich werde in dir wohnen, du kannst dich nicht dagegen wehren. Aber er sagt, ich bitte dich um ein Einverständnis. Bist du bereit zu sagen, ich komme in mein Herz, sei der Inhalt, mit dem ich ein Geschenk werde für diese Welt? Und da will ich wenigstens kurz erklären, wie das geht, auch wenn viele diesen Prozess kennen. Aber ich habe mich an eine Sache erinnert, die ich mal dem Tom erklärt habe, unserem Sohn, unserem Ältesten, jetzt 25, da war er 6. Und ich habe mir das mal aufgeschrieben und das habe ich wiedergefunden. Das fand ich so toll, dass ich das euch nicht vorenthalten will. Jesus sagt ja, wenn jemand von Neuem geboren wird, erst dann kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Also eine Theologie, die sagt, alle Menschen sind Kinder Gottes, der würde ich insofern widersprechen, weil Jesus gesagt hat, zum Kind Gottes wird man eigentlich erst, wenn man wiedergeboren wird. Vorher ist man ein Geschöpf Gottes und ein geliebtes Geschöpf, gar keine Frage. Aber zum Kind wird man erst durch Geburt. Und Jesus erklärt dem Nikodemus, dass man aus Geist und Wasser wiedergeboren werden muss, um in das Reich Gottes hineinzukommen, um Teil der Familie Gottes zu werden. Und das ist ein Kampf. Es ist ein Kampf um Besitzansprüche. Denn Gott sagt, ich würde gerne in deinem Leben herrschen, aber es gibt ganz viele andere, die das auch sagen. Und du persönlich sagst das übrigens auch. Ich würde auch gerne mein eigenes Leben beherrschen. So, und das ist eine Frage des Besitzanspruches. Wem gehöre ich? Und wenn das aber geschehen ist und du sagst, ich ordne mich dem Willen Gottes unter, ich sage, Jesus, du sollst nicht nur für meine Sünden gestorben sein, du bist nicht nur Lamm geopfert für mich, sondern du bist auch Löwe, du bist mein König, du bist der Entscheider, dir folge ich, du bist mein Herr, dann passiert diese Neugeburt. Dann stellt sich die Frage, welche Position haben wir dort? Haben wir eine Onesimus-Position des Sklaven, des Dieners, des Arbeiters? Oder haben wir eine neue Position? Und wir haben eine neue Position. Wir sind geboren, also sind wir Kinder Gottes. Wiedergeboren zu Kindern Gottes. Und das ist das Erste, was uns eigentlich als Identität ausmachen sollte. Als Kinder Gottes durch diese Welt zu gehen. Und jetzt komme ich mal zu der Kategorie, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Ich möchte euch das einfach vorlesen, weil das war so schön. Als Tom noch ein kleiner war und er seine Methodik entwickelte, sich durchzusetzen, er war so 6 Jahre alt, da habe ich ihn gefragt, Was tust du, wenn Papa dir sagt, man darf, wenn man kämpft, nicht treten, wenn der andere auf dem Boden liegt? Das tue ich nicht, hat Tom gesagt. Und warum tust du das nicht? Warum tust du dann, was ich dir sage? Weil du der Papa bist. Und dann habe ich ihn gefragt, was machen denn Thomas und Michael, das waren zwei Jungs aus so einer sozial schwierigen Verhältnissen, die schräg bei uns gegenüber gewohnt haben. Und da gab es mal kurzzeitig Kontakte. Was machen denn Thomas und Michael, wenn ich denen das sage? Hören die auf mich? Nein, sagt Tom. Und er hatte recht. Die haben überhaupt nicht auf mich gehört. Dann habe ich ihn gefragt, gehören die zu unserer Familie? Und Tom, nein. Und dann habe ich ihn gefragt, Tom, hörst du denn immer auf das, was ich dir sage? Nein, auch nicht. Ja, nicht immer, so hat er gesagt, nicht immer. Gehörst du denn trotzdem zu unserer Familie? Ja, klar. Ja, klar. Ja, wie kommt man denn in eine Familie? Und das war gerade die Zeit, wo Claudia schwanger war mit Emily. Und dann sagte Tom, wenn Mama ein Baby bekommt. So kommt man in eine Familie, wenn Mama ein Baby bekommt. Und ich finde das so schön zu übertragen auf das, wie man Kind Gottes wird. Man wird einfach reingeboren. Man muss sich nicht dafür anstrengen oder sonst irgendwie was machen, sondern man wird dort hineingeboren, weil Gott es erzeugt, im wahrsten Wortsinne. Und es ist nicht in erster Linie, nicht zuerst, dass wir alles versuchen, richtig zu machen, was Gott von uns verlangt, schaffen wir sowieso nicht, sondern es ist erstmal die Zugehörigkeit zu Gott. Also, wir müssen da hineingeboren werden und Kinder sein. Und dann lernt man, wie der gute Papa ist und dann lernt man ihm auch zunehmend zu gehorchen, weil man merkt, dass es ein guter Papa ist. Der tut mir nichts Böses, dem brauche ich nicht zu misstrauen. Also unser erster und wichtigster Platz ist der eines Kindes. Und ich glaube, dass eine Verschmelzung zwischen Verpackung und Geschenk nur passiert durch diesen Prozess. Sonst wird das nicht passieren. So, jetzt überspringe ich mal 2 Sachen, damit ich vorwärts komme. Ich möchte euch noch 2 Bibelstellen vorlesen, die was zu den Geschenken Gottes sagen. Und zwar heißt es in Jakobus 1, Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Was heißt das? Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von Gott. Und wenn ich behaupte, du bist ein Geschenk Gottes an diese Welt, dann ist das so. Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt vom Vater. Und das ist genau das, was ich versucht habe zu sagen. Wenn Gott in unser Herz hineinkommt, ist es diese auch, sag ich jetzt mal, qualitative Aufwertung, die da noch stattfindet. Du bist also ein vollkommenes Geschenk und du hast auch was zu verschenken. Der Petrus schreibt in seinem Brief, 1. Petrus 4, Vers 10, dient einander ein jeder mit dem Geschenk, in Klammern Gabe, mit jeder Gabe, die er oder sie empfangen hat, seid gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Also wir sind nicht nur ein Geschenk, sondern wir haben auch was zu verschenken. Erstmal haben wir uns selbst zu verschenken, im Grunde, wir lassen uns gebrauchen von Gott, aber es muss ja praktisch werden. Kann ich nicht kommen und kann sagen, Britta, so, ich bin jetzt hier ein Geschenk an dich. Toll, ne? So, irgendwie muss ja das muss ja irgendwie greifen. Und das bedeutet, dass Gott sagt, ich habe Gaben gegeben, mit denen du dienen sollst. Und so wird dein Geschenk praktisch. Es kriegt Hände, es kriegt Füße, es wird praktisch. Also nicht nur Geschenk sein, sondern Geschenk werden im Sinne von die Gaben, die Gott einem geschenkt hat, auch anwenden. Also der erste Punkt ist, wir sollen uns verschenken lassen. Ja? Erkennen als erstes, ich bin ein Geschenk Gottes. Und wie Paulus sagen, bereitet schon mal die Herberge vor. Wenn ich denn komme, dann werden eure Gebete erfüllt werden, dass ich als Geschenk wieder bei euch bin. Ja, dieses Selbstverständnis. Gott gebraucht mich, um sich in dieser Welt zu verschenken. Und das Zweite ist, wie lasse ich Gott denn das machen? Und Jesus hat immer in Vergleichen und in seinen Predigten die Wahrheiten ja so weitergebracht. Und wie kommt jetzt das Geschenk zu dem Beschenkenden, zu Beschenkenden? Dazu hatte Jesus auch viel gesagt und eigentlich greife ich in seine Reichsgotteslehre hinein. Und er hat, ich sage das mal, die Geschenke Gottes verglichen zum Beispiel mit Dingen aus der Natur. Mit einem Baum, in dem die Vögel nisten können. Ja, der Baum ist zum Wohle der Vögel. Mal war es ein Geschenk wie ein Korn oder Unkraut, was da erst nach der Ernte getrennt wird. Oder dieses Prinzip von Saat und Ernte. Und deshalb ist Geben, sich verschenken, seliger als Nehmen. Auch zum Beispiel wegen dieses Prinzips von Saat und Ernte. Ich gebe etwas und ich tue es im Vertrauen darauf, dass Gott es mehrt. Ja? So, und es scheint so zu sein, dass die Geschenke von Gott immer Wachstumspotenzial haben. Das heißt, das gehört auch zu unserer Identität dazu, zu sagen, wenn ich ein Geschenk Gottes bin und wenn Gott mich gebrauchen will, um sich dieser Welt zu schenken, dann hat das was mit Wachstum zu tun. Dann hat das nicht nur was mit, ich bin für 1:1, nur für meine Familie, nur für meinen Ehepartner ein Geschenk von Gott her, sondern ich bin es für mein Umfeld. Und dieses Umfeld profitiert so davon, dass da selber wieder neue Geschenke entstehen. Es hat diesen Charakter von Wachstum. Ich möchte mal einen Vergleich von Jesus aufgreifen, wo er uns ja sozusagen, als Saatkörner ansieht. Da sagt er, der Sämann, der schmeißt die Saatkörner so aufs Feld. Gott ist der Sämann und wir sind die Saat. Und das ist auch nicht abwegig, weil er zum Beispiel über das Volk Israel in Sacharja 10 sagt, dass Israel unter die Völker gesät werden soll. Also das Volk Israel soll unter die Völker gesät werden. Und die Geschichte hat gezeigt, Gott hat das gemacht. Und genauso sind wir als seine Kinder wie Saatgut in seiner Hand. Ist auch ein Teil unserer Identität und wir lassen uns säen. Wir lassen uns verschenken an dieser Welt. Und wir wollen nicht unbedingt um jeden Preis selber bestimmen, wo wir denn hin verschenkt werden, sondern wir lassen es einfach auch mal zu, dass Gott uns in Situationen bringt, wo wir Menschen geschenkt werden, die uns vielleicht nicht so schmecken. Aber weil wir diesen Blick von uns selber haben, Gott möchte diesen Menschen dienen durch uns. Als Jesus dieses Gleichnis vom Unkraut und vom Acker beschreibt in Matthäus 13, da heißt es, er aber antwortete und sprach, denn der den guten Samen sät, das ist der Sohn des Menschen, der Acker aber ist die Welt. Der gute Same aber sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Also es ist überhaupt nicht weit hergeholt, dass wir uns als Saatgut verstehen dürfen in der Hand Gottes. Und das nochmal als ein Geschenk, um etwas voranzubringen in dieser Welt. Und dass Jesus sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in sein Erntefeld aussendet, ist ja auch ein Bild von sich hingeben, von sich unterordnen, von mit sich machen lassen, von einer gewissen Passivität in der Hand Gottes. Das Wort, dass er Arbeiter in sein Erntefeld sendet, dass dieses Wort heißt herausschleudern, heißt austreiben. Das ist das gleiche Wort, was bei bei Dämonenaustreibung benutzt worden ist. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in sein Erntefeld schleudert oder raustreibt, austreibt. Deswegen nenne ich das mal so Schleudertheologie. Und ich habe so gedacht an Emily und an Jonas bei der Sache, die ja jetzt auch ins Ausland gehen im nächsten Jahr. Und wir dürfen tatsächlich auch unseren Blick über unsere hier kleinen Grenzen hinaus haben und dürfen im Sinne von Gott denken, sind wir ein Geschenk an diese Welt, auch im wahrsten Sinne des Wortes. Wird Emily ein Geschenk sein an die Nagalesen oder wie heißen die Inder da im Nagaland? Ja? Oder wird der Jonas ein Geschenk sein für die Schüler in den Schulen da in England, wo auch immer er landen wird? Er ist ein Geschenk. Gott nimmt ihn und sagt so, jetzt geht's ab. Jetzt wirst du da zum Geschenk. Ja? Und ich finde das wunderbar, dieses Bild der Samen auch uns als Geschenk verschenken zu lassen. Ich möchte uns ermutigen, dass sich jeder wirklich Gott hingibt und er weiß ganz genau, wo er dich gebrauchen will. Er weiß ganz genau, an welche Menschen er dich verschenken will. Manchmal sind das sehr viel naheliegendere Dinge, als wir meinen. Manchmal ist es einfach nur unsere Familie, in die Gott uns hineingeschenkt hat, wo wir seine Liebe reintransportieren sollen. Manchmal ist es einfach nur unsere Nachbarschaft. Manchmal ist es einfach nur unser Umfeld, in dem wir leben. Nichts Besonderes. Aber wir sind ein Geschenk Gottes in diese Welt hinein. Du bist ein Geschenk Gottes in diese Welt hinein. Unterschätzt das nicht. Denn der Inhalt, sage ich jetzt mal, den kann man gar nicht unterschätzen. Wenn Gott wirklich Inhalt unseres Herzens ist, können wir nur unterschätzen. Können wir gar nicht überschätzen. Wir können die Kraft Gottes, die Kreativität Gottes, die Herrlichkeit Gottes in unserem Herzen überhaupt nicht genug einschätzen. Und wir werden unser ganzes Leben lang, wenn wir denn so unterwegs sind, darüber staunen lernen, wie gut Gott ist. Auch durch uns hindurch zu anderen Menschen hin. Und das hat nun wahrlich nichts mit Arroganz zu tun, sondern das hat was mit Demut zu tun. Zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich bin dein Saatgut. Ich bin deine Verpackung. Ich möchte mich gerne von dir verschenken lassen. Ich will mich dir hingeben. Der erste Schritt ist natürlich der zu sagen, Herr, ich möchte diesen Inhalt. Ich möchte dich als Inhalt haben. Ich möchte dir zur Verfügung stehen, dass du dich durch mich dieser Welt schenken kannst. Aber dann eben auch diese Bereitschaft, es mal so geschehen zu lassen, wie Gott es auch sich vielleicht gedacht hat. Also mein Ziel heute ist zu sagen, lass dich verschmelzen als Verpackung mit dem Inhalt eines Geschenkes, ja, und lass dich dahin schenken, wo Gott dich hinschenken will. Du bist auf jeden Fall ein wertvolles Geschenk. Eben nicht nur, weil Gott in dir wohnt, sondern weil du einzigartig bist. Und diese Kombination deiner Einzigartigkeit und der Herrlichkeit Gottes macht dich zu was ganz Besonderem in dieser Welt. Und wo du bist, wird das seine Wirkung entfalten. So glaube von dir, dass Gott dich wertvoll gemacht hat. Glaube von dir, sieh dich selber an als ein Geschenk, welches du bist an diese Welt, an die Menschen in dieser Welt. Amen. Vater, ich möchte danken dafür, dass du uns so unglaublich wertschätzt. Du hast dich entschieden, dieser Welt dich zu zeigen und dich zu offenbaren durch uns als Menschen. Durch das, was wir reden, durch das, was wir tun, wo wir hingehen, durch unsere Bereitschaft, dir zu folgen, hast du gesagt, ja, ich bin bereit. Ich möchte mit den Menschen gemeinsam dieser Welt zeigen, wie ich bin und wie gut ich bin. Danke, Herr, dass jeder hier heute Morgen auch nicht nur geeignet ist, sondern von dir gerufen ist, von dir gewählt ist, in dieser Funktion da zu sein, Menschen ein Geschenk zu sein von dir, auch ein Transporteur deiner Liebe zu sein. Ja, danke, Vater. Danke, dass du uns gebrauchen möchtest, wo immer wir sind, sei es in unserem Familienkreis, an unseren Arbeitsplätzen, in unseren Nachbarschaften, in sonstigen Gruppen, in denen wir sind. Du bist einfach mit uns unterwegs. Und da, wo unsere Identität in dieser Frage verkrüppelt ist oder verzerrt ist oder kaputt gemacht worden ist, wodurch auch immer, da bete ich um Heilung, da bete ich um Wiederherstellung, da bete ich darum, dass wir mit dir glauben, was du über uns sagst. Und das ist wunderbar und dafür danke ich dir. Amen.